Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 9. Juni 2024. An diesem Sonntag geht es um Gottes Einladung an uns und wie wir damit umgehen. Matthäus 11, 28. Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.
Wir singen nun vom Lied Sonne der Gerechtigkeit, die Strophe 1.
Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit. Brich in deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. Erbarm dich, Herr.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst Psalm 36. Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Ein Gebet, Autor unbekannt. Herr, in der Unruhe und Mühe der täglichen Arbeit kommen wir selten dazu, innezuhalten und still zu werden und über deine Einladung nachzudenken. Gott, verwandle uns durch deine Liebe und begegne uns in deiner Güte. Wo die Zeichen deiner Versöhnung in der Welt sichtbar werden, da feiern wir das Fest des Lebens, zu dem du uns einlädst. Amen. Lukas Evangelium 14. Kapitel, die Verse 15 bis 24, eine modernere Übersetzung. Da sagte einer der anderen Gäste zu Jesus: Was für ein Glück muss es sein, im Reich Gottes zum Essen eingeladen zu werden. Ihm antwortete Jesus folgendermaßen: Ein Mann plante ein großes Festessen für den Abend und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seine Diener hinaus und ließ den Eingeladenen sagen: Kommt, es ist alles bereit. Doch jetzt begann sich einer nach dem anderen zu entschuldigen. Der erste erklärte: Ich habe einen Acker gekauft, den ich mir unbedingt ansehen muss. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft, die ich gleich prüfen muss. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte: Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Als der Diener zurückkam und seinem Herr berichtete, wurde dieser zornig und er befahl: Lauf auf die Straßen und Gassen der Stadt und hole die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald meldete der Diener: Herr, es ist geschehen, was du befohlen hast, aber es ist immer noch Platz für weitere Gäste. Da befahl ihm der Herr: Geh schnell auf die Landstraßen und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das eine sage ich euch: Keiner von denen, die zuerst geladen waren, wird an meinen Tisch kommen.
Wir singen nun eine Strophe von dem Lied Komm, sag es allen weiter.
Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld. Will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein. Komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein.
Gedanken zu Epheser 2, die Verse 17 bis 22, die ich später lese. Die Frage, welche Bedeutung die Kirche für das Evangelium hat, also nicht das Evangelium für die Kirche, sondern die Kirche für das Evangelium hat, wird vor allem in der Nachfolge der Apostel so ab dem Jahr 70 nach Christus bedeutsam. Während das Johannesevangelium eine Art Glaubensgemeinschaft unter dem Heiligen Geist als Tröster etabliert, ist das Modell der kommunitaristischen Gemeinschaft in Jerusalem schon sehr früh gescheitert, und zwar ökonomisch. Es ist pleite gegangen. Die sogenannte Ortsgemeinde ist ein Abbild der Urgemeinde in Jerusalem, wobei die jeweilige Stadt in Antiochien, Korinth oder in den Städten von Kleinasien, Galizien, Ephesus oder Philippi gerade im Blick auf ihre sogenannte hellenistische Struktur, also dass dort weniger Juden lebten, vor allem aber Heiden oder Griechen, wie man sagte, irgendwie in dem Ort in der Stadt verwurzelt waren. Um das Jahr 70 beginnen auch bei den biblischen Texten, vor allem im Epheser- und Kolosserbrief, sich der Einfluss von möglichen anderen philosophischen Gedankenrichtungen deutlich zu machen, gerade im Blick auf die Frage, welche Bedeutsamkeit Gemeinschaft oder Kirche in dieser Form hat. Diese Gedanken fokussieren nun eher in einer Art universellen Vorstellung, also weniger Jesus als Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, als vielmehr in Christus Jesus, man beachte den Wechsel, dass dem irdischen Jesus quasi ein Titel Christus vorangestellt wird wie Kaiser Wilhelm, der dann aber vor allem in seiner kosmologischen, also universellen Gesamtschau in den Vordergrund rückt und weniger in dem individuellen Blick. Also es geht mehr ab Jahr 70 auch um eine philosophische Neubetrachtung dessen, was die Botschaft eigentlich ist. So ist die heutige Bibel und der heutige Bibeltext aus Epheser 2, eigentlich die Verse 11 bis 22, der wesentliche Kern dieser kosmologischen Sicht, wie wir ihn in der Bibel kennen. Die Sprache des Epheserbriefes und auch des Kolosserbriefes sind deshalb hochgradig grammatisch verschwurbelt, könnte man sagen. Das bedeutet, es gibt lange Sätze, in denen verschiedene grammatische Konstruktionen das Verständnis häufig deutlich erschweren. Die hochgradig verschachtelten Sätze lösen sich häufig auch gar nicht verständlich auf, sondern bleiben irgendwie hängen und man kann irgendwie durch Assoziation den Rest ergänzen. Mit dem Verstehen der Welt, wie das auch die Autoren verstehen, ist gerade in Epheser 2, 11 bis 16, unserem vorauslaufenden Text, also dem ersten Teil des heutigen Textes, die immerwährende Schleife und Frage verbunden, wie Gottes Heil an den Juden mit dem Heil an Christus verbunden ist oder verbunden werden kann. Kernaussage ist, beide, also Juden und Heiden oder Griechen, haben Zugang zu der universellen Gnade Gottes in Christus. Nun lese ich mal die folgenden Verse 17 bis 22. Und Jesus ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, der Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Insgesamt ist der Text ziemlich verschwurbelt. Er macht auch das Verständnis schwieriger. Es geht aber um die einfache Frage, wie Juden als Christen mit Heiden als Christen in eine Gemeinschaft hineinkommen. Es geht also um die Verständnisfrage der Rahmenbedingungen, wie denn das Evangelium in das seinerzeitige Weltbild hineinpasst. Und der Epheserbrief, auch der Kolosserbrief, sind nicht klassisch antik hinsichtlich ihres Weltbildes, also dass es eine Unterwelt, eine Erde und einen Himmel gibt, also dreigeteilt, sondern dass es im Endeffekt nichts anderes gibt, als das Weltbild aufgebaut ist auf der Erde ohne Unterwelt, und darüber aufgebaut eine gestufte, mehrfache Himmelsebene, die im Grunde verschiedene Arten des Zugangs zu höheren Sphären im Himmel als Folge hat. Das setzt natürlich die jeweilige spirituelle Tiefe voraus, um in die nächsthöhere Stufe in diesen übereinander aufgebauten Himmelsstufen aufzusteigen. Salopp gesagt, je dunkler der Gürtel des Karate wird, desto tiefer oder höher dringt man eigentlich zu Gott empor. Man könnte vereinfacht sagen, der Epheserbrief dreht die Blickrichtung der bisherigen Glaubensgemeinschaft um. Bisher blickten wir vom Kreuz, von der Auferstehung, zum Himmel in der Himmelfahrt empor. Nun aber wird vom Himmel heruntergeblickt, was denn dazwischen und wie die Stufen sind, um dort in diese oberste Sphäre zu Gott und Jesus als Christus zu kommen. Auch hier könnte man salopp gesprochen, reden Paulus und die Apostel eher aus der Sicht des Kreuzes und der Auferstehung sowie der Himmelfahrt, während der Kolosser- und Epheserbrief universell bzw. kosmologisch, also aus dem Kosmos heraus, von oben herab nach unten schauen. Einfach nur bildhaft gesprochen. Beide Blickrichtungen oder auch Ausprägungen des Glaubens unmittelbar nach Kreuz und Auferstehung verbindet, dass Jesus von Nazareth mehr als nur ein Mensch, sondern Christus, Messias oder Heiland ist, aber gerade durch das Versterben der Zeitzeugen, also die noch Jesus kannten, nun die aktive Variante irgendwie dieses Jesus als Mensch verblasst. Wenn ich heute mit meiner Mutter über vergangene Personen in unserem Hinterland rede, verblasst mit jeder weiteren Generation, die verstirbt, die Möglichkeit der Aufklärung. Also konkret zu dem, wie die Menschen, über die wir reden, welche Mentalitäten, Gesichter oder Eigenarten sie hatten. Mit dem Titel Christus wird Jesus zu mehr als nur einem Menschen. Der andere, konkret noch vielleicht gelebte Menschen fasziniert oder begeistert hat. Dieser Titel Christus prägt sich mit Kreuz und Auferstehung in die Gründungsurkunde der christlichen Gemeinschaft tief ein. Und das wird heute nach ca. 150 Generationen nach Kreuz und Auferstehung teils in einer Kernprägung durch die Begriffe Kreuz und Auferstehung zwar noch sichtbar, aber, wie wir gerade im 21. Jahrhundert merken, immer mehr in den Hintergrund gestoben. Es ist verständlich, je weiter wir von diesem Ursprung wegkommen, dass der Glaube an Jesus als Christus seinen Eckstein als in irgendeiner Form eine andere christliche Deutung und vor allem die Bedeutsamkeit von Kirche oder Organisation und ihrer Glaubensinhalte bekommt. Wenn wir heute viel über Grundrechte oder Menschenrechte reden, fällt immer wieder auf, dass wir diese irgendwie individualisieren und personalisieren. Grundrechte werden mehrheitlich in der westlichen Welt heute juristisch betrachtet und nicht physisch, wie dies noch zum Beispiel auf dem Bürgerkrieg in Amerika im Blick auf die Sklaverei sichtbar und erlebbar wurde. Mit der angeblichen Garantie mehrerer Generationen schon von Grund- und Menschenrechte geht auf Dauer in den nachfolgenden Generationen die konkrete Erfahrung verloren, dass diese Rechte gegen Unrecht physisch erkämpft und erlitten wurden. Obwohl wir beispielsweise heute heiraten dürfen, wen und was wir wollen, erschüttert es uns immer wieder, wenn mitten in Deutschland Zwangsehen erfolgen. Natürlich gehen wir davon aus, dass man seine eigene Wohnung wählen darf, aber es gibt immer noch Kulturen und auch Schattengesellschaften in Deutschland, in denen beispielsweise Menschen wie Sklaven in kasernierten Wohngebäuden gehalten und ausgebeutet werden. Der Verlust der eigenen Erfahrung von Pein oder Unterdrückung führt häufig zu Hybris. Und damit auch im Blick auf den Glauben an Menschenrechte oder an Jesus als Christus zum Verlust der eigenen physischen Abhängigkeit des Menschen von diesem Recht oder in unserem Fall der Gnade Gottes. Also, wir gehen mit jeder Generation irgendwie einen Verlust einher, dass wir von der Gnade Gottes abhängen. Und um heute in dieser Welt heil zu werden, benötigt man keine Gnade Gottes mehr, sondern entweder Geld oder funktionierende Social Media. Das Grundverständnis der menschlichen Abhängigkeit von Gott ist vielfach komplett im Alltag verloren gegangen. Warum soll man für Essen beten, wenn man es jederzeit im Supermarkt kaufen kann, egal wie die Wetterlage ist oder einfach auf Anruf geliefert wird? Wozu braucht man einen gnädigen Gott, wenn man sich der Gnade eigentlich nicht mehr bewusst ist und man irgendwie alles mit Geld kaufen kann? Wenn der Glaube aber keinen Grund mehr hat oder Eckstein, wie es heute im Bibelvers heißt, verlieren auch Christen ihr Fundament. Und wenn statuierte Formen der Vergemeinschaftung dabei quasi auch noch eher auf die innerweltlichen, menschlichen, philosophischen Themen zu sprechen kommen, anstatt auf die Glaubensinhalte, die wirklich wirken, dann geht auch die statuierte Form vor die Hunde. Also wenn jeder, wie heute im Evangelium, was anderes zu tun hat, weil er keine Abhängigkeit mehr oder Gemeinschaft mit dem, der einlädt, spürt, dann geht insgesamt auch die gesamte Struktur flöten. Bildhaft gesprochen, wenn niemand mehr einen Lazarus vor der Haustür sitzen hat oder selbst Lazarus ist, wozu brauchen wir da noch Gedanken, wenn der Reichtum, die Versorgung, die Lebenssicherheit in den Demokratien garantiert wird? Die Gefahr des Epheserbriefes, wie auch die Reformation dies erkannt hat, liegt darin, den einzelnen Menschen kosmologisch in irgendwie höher geleitete Sphären abzubringen, während im geglaubten Alltag immer wieder die Gnade Gottes eigentlich vergegenwärtigt werden müsste. Eine universelle Kirche oder ethische Kirche schwebt über den Wassern, obwohl sie das lebendige Wasser nicht mehr besitzt. Das ist die Gefahr, die der Epheserbrief gerade in seiner Grammatik ausdrückt. Man verschwurbelt seine Sinne in höheren Sphären und verliert den Blick für den Alltag. Man hält sich für etwas Besseres, weil man glaubt, es besser durchschaut zu haben. Insofern steht der Glaube an das Heil in Jesus als Christus dagegen. Und muss es auch, damit wir nicht die Bodenhaftung verlieren und uns selbst im Himmel, je nach Sphäre, die man schon erreicht hat, zu Gott machen. Das wäre die Botschaft, die dem Epheserbrief entgegenzuhalten wäre oder mit der nötigen Sorgfalt dieser Brief und Vorsicht für die Heilung durch Christus gelesen werden müsste. Insofern ist der heutige Text Warnung, denn Erbauung. Amen.
Wir singen nun vom Lied Stern, auf den ich schaue, Vers 1.
Stern, auf dem ich schaue, Fels, auf dem ich steh, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich geh, Brot, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh, Ziel, das ich verstrebe, alles Herr bist du.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen nun vom Lied »Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken«.
Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken, Lob singen deinem Namen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken, und Lob singen deinem Namen. Höchste des Morgens deine Gnade, und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Den 10 Seiten und Psalter mit Spielen auf der Harfe. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen. Es ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen. Höchste, du lässt uns fröhlich singen von den Werken, die Herr deine Hand gemacht. Wie tief sind deine Gedanken, Du wirst und bleibst ewig. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen deinem Namen, Höchster.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison.